Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Pour l'adoption 780.
In Frankreich ist die Freiheit zur Abtreibung künftig per Verfassung geschützt. Das ist weltweit im Moment einmalig. Beide Kammern des französischen Parlaments haben mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt. Wäre das auch ein Schritt für Deutschland?
Hundertprozentig wäre das auch was für Deutschland. Ich finde das eigentlich den richtigen Schritt und ich finde, das ist auch eigentlich long due ist.
Also die Legalisierung für Schwangerschaftsabbrüche würde mir reichen, ob es in der Verfassung steht oder nicht, ist mir da egal.
Wäre halt einfach wichtig als Zeichen für Frauen, dass sie ihren Körper mit dem halt entscheiden können. Strafgesetzbuch ist 150 Jahre alt, so eine kleine Reform wäre ganz wichtig in der Sache.
Schauen wir mal. Im April soll eine Kommission Vorschläge für ein Update des deutschen Abbruchsrechts vorlegen. Und wir schauen heute, wieso es in Frankreich eine so krass breite Mehrheit für Frauenrechte, für die Freiheit zur Abtreibung gibt. Und dann gucken wir auch, warum Schwangere aus Polen nach Deutschland kommen, um hier abzubrechen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
In Frankreich hat die Freiheit das Recht auf Abtreibung künftig Verfassungsrang. Der französische Justizminister war diese Woche hörbar stolz.
Ce vote est historique.
Diese Entscheidung ist historisch. Wir werden das erste Land der Welt sein, das in seiner Verfassung die Freiheit für die Frauen festschreibt, über ihren Körper zu verfügen. Diese Entscheidung sagt auch denjenigen, die es noch nicht wissen, dass die Frauen unseres Landes frei sind.
Der französische Präsident Macron, der hatte schon vor mehreren Jahren im Wahlkampf versprochen, diese Änderung der Verfassung, die kommt. Diese Woche ist es also geschehen und das Ergebnis im französischen Nationalkongress diese Woche war ziemlich eindeutig.
Pour l'adoption 780.
780 Stimmen dafür und nur 72 dagegen. Die französischen ParlamentarierInnen, die haben sich sehr klar für die garantierte Freiheit auf eben einen Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen. Christine Käs ist unsere Frankreich-Korrespondentin und ich habe sie gefragt, welches Signal sendet Frankreich mit dieser Verfassungsänderung?
Also das ist erst einmal ein starkes Symbol, denn es ändert sich jetzt nichts an der Rechtslage. Es gibt seit 50 Jahren für Frauen in Frankreich das Recht abzutreiben. Aber wenn das jetzt in der Verfassung festgehalten wird, dann ist dieses Recht nochmal besser geschützt als ein einfaches Gesetz. Es ist nicht unantastbar, denn die Verfassung kann natürlich wieder geändert werden, aber die Hürden liegen viel höher. Und ich würde sagen, das ist durchaus auch eine internationale Botschaft, denn es wird ja im Ausland mit großem Interesse verfolgt.
Das wollte ich gerade fragen. Was ist so die Botschaft, die Frankreich da im Moment senden möchte?
Also die Botschaft ist, wie gesagt, dass es einfach erstmal symbolisch ist, aber es ist eben diese Botschaft zu sagen, wir schützen das viel besser. Das Ganze ist ja in Gang gekommen, als man in den USA, als es diese Entwicklung in den USA gab, dass das Recht auf Abtreibung in Frage gestellt wurde, dass es in sogar europäischen Ländern wie Polen auch unter Druck geraten ist und da wollte Frankreich eben einfach ein Gegensignal setzen.
Das heißt, man kann schon sagen, das ist eine Reaktion auf die Entwicklungen, die es in vielen Teilen der Welt gibt, dass es eben ein immer restriktiveres Abtreibungsrecht gibt. Es ist schon eine Reaktion auf die Entwicklung im Rest der Welt. Man möchte einfach sagen, wir möchten das jetzt so hochsetzen.
Ja, ganz genau. Also das war der Hintergrund. Damit hat es angefangen. Und wenn wir uns das erstmal angucken, die Hürden bei so einer Verfassungsänderung sind ja doch relativ hoch. Das hat man eben diese Woche schön beobachten können. Es mussten erst die beiden Parlamentskammern, die Nationalversammlung und der Senat, dem Text im gleichen Wortlaut zustimmen. Und dann, das ist das, was diese Woche passiert ist, ist der Kongress, also beide Parlamentskammern, im Schloss Versailles zusammengekommen. Es hatte natürlich auch von den Bildern her eine starke Aussagekraft. Und die Abgeordneten der Nationalversammlung und die Senatorinnen und Senatoren mussten dann mit einer Dreifünftelmehrheit zustimmen. Also wie gesagt, da ist ein ganzer Prozess gewesen und das sendet entsprechende Bilder und Signale auch nach außen.
Das Thema ist ja sehr, sehr umkämpft. Das sehen wir eben in der ganzen Welt. Jetzt war es aber in Frankreich so, dass eben diese Dreifünftelmehrheit aus eigentlich allen politischen Lagern sich zusammengesetzt hat. Von links über Bürgerliche bis hin eben ins Le Pen-Lager sogar. Wie erklärst du dir, dass das in Frankreich Frauenrechte und das Recht auf Abtreibung offenbar ja so ein gesellschaftlicher Konsens ist?
Also ich glaube, das erklärt sich durch diesen langen Weg dahin, der ja auch eine gewisse Tragik hatte. Wenn wir uns das mal anschauen, seit 1975, wie gesagt, gibt es dieses Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch. Aber davor mussten die Frauen in den meisten Fällen verboten abtreiben. Das war ja in vielen Ländern so. Und in ihrer Not haben manche versucht, das zu umgehen und zu Maßnahmen gegriffen, bei denen ja auch viele Frauen ums Leben gekommen sind. Das muss man einfach mal sagen, weil der medizinische Eingriff nicht korrekt vorgenommen wurde. Und das ist mit der Zeit immer mehr ins Öffentliche öffentliche Bewusstsein gerutscht. Es gab in Frankreich mehrere wichtige Etappen. Es gab ein Manifest von mehr als 300 Frauen 1971 in der Zeitschrift Nouvel Observateur, die öffentlich gemacht haben, dass sie abgetrieben haben. Da waren auch bekannte Frauen dabei, wie die Schriftstellerin Simone de Beauvoir oder die Schauspielerin Catherine Deneuve. Und es gab in Frankreich dann noch einen Prozess, den Gerichtsprozess von Bobigny, bei dem die Anwältin Gisèle Halimi es geschafft hat, dass ein minderjähriges Mädchen freigesprochen wurde, das abgetrieben hatte, nachdem es vergewaltigt wurde. Das hat sich sehr stark auf die öffentliche Meinung ausgewirkt. Und ich denke, dadurch ist ein Verständnis für dieses Thema auch bei konservativen Politikerinnen und Politikern entstanden, dass dieses Recht auf Abtreibung in Frankreich mittlerweile selbstverständlich geworden ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass es durchgesetzt worden ist, 1975, immer noch gegen sehr viel Widerstand von der damaligen Gesundheitsministerin Simone Veil, später Präsidentin des Europäischen Parlaments, Holocaust-Überlebende, eine sehr wichtige Persönlichkeit für Frankreich, und das Gesetz trägt auch ihren Namen.
Ist es vielleicht auch geschickt gewesen, dass die Initiatorin jetzt von dieser Änderung, diesem Vorschlag, einfach geschaut hat, dass sie wirklich alle gesellschaftlichen Gruppen einbezieht oder zumindest mit allen politischen Lagern gesprochen hat?
Also ich weiß nicht, ob das unbedingt so ist, dass man wirklich mit allen politischen Lagern sich vorher abgesprochen hat. Aber man kann sehen, dass auch diese Initiative jetzt schon eine Vorgeschichte hatte. Mathilde Panot, die Fraktionsvorsitzende des linkspopulistischen La France Insoumise, hat 2022 schon einen ersten Vorschlag in die Nationalversammlung eingebracht, mit dem sie dieses Festhalten des Schwangerschaftsabbruchs in der Verfassung auf den Weg bringen wollte. Und sie hat damals in ihrer Formulierung das Wort Recht auf Schwangerschaftsabbruch benutzt. Das hat sie auch beim Kongress in Versailles nochmal betont, hat auch die Rolle des Parlaments da nochmal vorangestellt. Diese Abstimmung damals darüber in der Nationalversammlung im November 2022 ist so ausgegangen, dass ihr Vorschlag angenommen wurde. Aber im Senat gab es dann Änderungsanträge. Der Senat wird von konservativen Kräften dominiert und die haben sich gestoßen an diesem Wort Recht und haben es durch das Wort Freiheit ersetzt. Das ist dann auch mit knapper Mehrheit angenommen worden, aber es gab keine Verfassungsänderung, denn wie gesagt, dafür muss der Text im gleichen Wortlaut von beiden Parlamentskammern angenommen werden. Diese Initiative war jetzt eine Lektion für die Regierung, mit ihrem Vorschlag dann gleich zu sagen, wir wählen diese Formulierung garantierte Freiheit auf Schwangerschaftsabbruch, und darauf konnten sich dann eben beide Parlamentskammern einigen.
Und dieser Begriff, der jetzt in der Verfassung stehen wird, das ist eben das garantierte, die garantierte Freiheit gibt, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Das ist sozusagen ein bisschen abgemildert, kann man das dann so interpretieren, als dieses Recht darauf?
Ja, wobei also Verfassungsrechtler sagen, es kommt aufs Gleiche raus. Es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen abgemildert ist und wie gesagt für Bedenkenträger, vor allem unter den Konservativen, leichter zu schlucken war. Aber es kommt letztendlich, es ändert nichts in der Praxis, es bleibt in der Praxis bei dem gleichen Effekt.
Bei uns gibt es ja doch relativ viel Widerstand. Bei uns ist ja auch nach wie vor ein Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch. Er kann eben unter bestimmten Umständen straffrei bleiben. Aber die Ausgangssituation ist eine ganz andere. Es gibt zumindest in konservativen Kreisen nicht unbedingt Zustimmung zu einer Liberalisierung, so wie es ja auch die Ampelkoalition plant oder zumindest im Koalitionsvertrag stehen hat. Ja, woran liegt das eigentlich, dass es da so einen großen Unterschied gibt zwischen Deutschland und Frankreich?
Also ich kann für die deutsche Seite wenig sprechen, vor allem weil ich seit 3 Jahren nicht mehr in Deutschland bin und auch gerade diese jüngste Zeit jetzt mit der Ampelregierung gar nicht mehr so gut im Blick habe. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass es natürlich schon auch Bedenken hier in Frankreich gab. Also da müssen wir uns vor allem die Haltung dieser konservativen Les Républicains, heißt die Partei, angucken. Die waren diejenigen, die das Projekt im Senat hätten scheitern lassen können. Und wenn wir uns mal ihre Sorgen anschauen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sich vielleicht auch in Deutschland widerspiegelt. Eine Sorge war zum Beispiel, wenn diese Freiheit auf Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung in Frankreich festgeschrieben wird, dann könnte das vielleicht juristisch so interpretiert werden, dass die Frauen ein Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch über die 14. Schwangerschaftswoche hinaus hätten, also über die bisherige Frist hinaus. Da haben diese Kräfte oder diese Politikerinnen und Politikerinnen auch argumentiert, dann wäre ja auch das Gleichgewicht gefährdet der bisherigen Regelung, die eben so interpretiert werden kann, dass man bis zur 14. Schwangerschaftswoche den Vorrang auf die Frau legt und dann aber danach den Vorrang für das Leben des Kindes in den Vordergrund stellt und dass dann auch vielleicht diese gesellschaftliche Akzeptanz für diese Regelung gar nicht mehr so da wäre. Ich finde, das Argument hat von vornherein nicht gegriffen, denn man weiß aus Umfragen, dass 80% der Bevölkerung in Frankreich für diesen Verfassungseintrag waren. Aber es gab noch eine andere Sorge, die auch nicht uninteressant ist. Die gab es auch von Ärztinnen und Ärzten, nämlich, dass sie zu einem Schwangerschaftsabbruch gezwungen werden könnten, wenn das Ganze Verfassungsrang bekommt.
Also, dass sie den durchführen müssen, sozusagen.
Genau, und dazu muss man wissen, es gibt viele Ärzte und Ärztinnen, die keine Abtreibungen machen, weil sie sagen, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und das ist möglich. Es gibt eine Gesetzesklausel, die das erlaubt. In der Praxis läuft das dann normalerweise so, dass sie weiterverweisen an einen anderen Arzt, der eben Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Aber diese Sorge gab es und da haben sich Justizminister Éric Dupond-Moretti und verschiedene Verfassungsrechtler im Vorfeld auch schon geäußert und auch nochmal betont, dieser Verfassungseintrag ändert an der geltenden Rechtslage nichts. Alles bleibt wie bisher.
Lass uns genau nochmal auf diese Rechtslage gucken. Die ist ja in Europa so unfassbar unterschiedlich. Wie ist das in Frankreich geregelt? Bis zur wievielter Woche ist eben eine Abtreibung möglich?
Also die Abtreibung ist bis zur 14. Schwangerschaftswoche möglich. Danach mehr oder weniger unmöglich, weil dann braucht man wirklich einen sehr, sehr guten Grund. Also das ist sehr, sehr eingeschränkt. Aber Beratungsstellen zum Beispiel verweisen darauf, dass es auch durchaus Frauen gibt, die nach der 14. Schwangerschaftswoche noch abtreiben wollen. Zum Beispiel, weil sie dann erst merken, dass sie schwanger sind. Laut Beratungsstellen kommt das vor allem vor, wenn Frauen Opfer von Gewalt geworden sind. Und deshalb passiert es auch in Frankreich tatsächlich immer noch, dass Frauen in solchen Situationen zu Mitteln greifen, bei denen sie ihrer Gesundheit schaden. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, ins Ausland zu fahren, wo eben teilweise Schwangerschaftsabbrüche auch nach der 14. Woche noch möglich sind.
Niederlande
aber das
oder
kann
so.
Dann eventuell, genau, das kann dann aber sehr teuer werden für die Frauen. Man muss allerdings dazu sagen, um das ein bisschen einzuordnen, es ist nur ein kleiner Teil von Abtreibungen in Frankreich, der überhaupt noch in der 14. Schwangerschaftswoche stattfindet. Die meisten Abbrüche finden in den Wochen davor statt.
Du hast eben gesagt, es gibt auch in Frankreich Ärztinnen und Ärzte, die das nicht durchführen wollen, aus Gewissensgründen. Jetzt wissen wir, in Deutschland ist es durchaus auch ein Problem der Versorgung. Das heißt, es gibt eben gar nicht so viele Ärztinnen oder Ärzte, die einen Abbruch durchführen. Gerade im ländlichen Raum ist das etwas schwieriger. Wie ist das da in Frankreich? Würdest du schon sagen, die Versorgung ist da ja möglicherweise auch besser als in Deutschland?
Also der Vergleich, der ist schwierig durchzuführen, weil ich, wie gesagt, auch die deutsche Situation jetzt nicht so genau kenne. Aber ich kann für die französische Lage sagen, dass das ist ganz interessant. Es ist nämlich gar nicht so klar. Die ehemalige Gesundheitsministerin Agnès Buzyn hat vor ein paar Jahren probiert, einen Bericht darüber zu bekommen, wie viele Ärzte oder Hebammen, die dürfen hier übrigens auch abtreiben, sich auf diese Gewissensklausel berufen. Und dieser Bericht ist nie erstellt worden. Wahrscheinlich, weil das in der Praxis gar nicht so einfach ist, das rauszufinden. Klar ist aber, in der Praxis ist dieser Zugang zum Schwangerschaftsabbruch tatsächlich manchmal nicht so einfach in Frankreich. Es gibt zum Beispiel Frauen, die können nicht in der Nähe ihres Heimatortes eine Abtreibung vornehmen lassen. Es sind in den letzten Jahren mehr als 100 Einrichtungen geschlossen worden, wo das möglich ist. Und das war auch alles Teil der Diskussion hier bei dieser Verfassungsänderung. Und da haben sogar auch konservative Politikerinnen und Politiker gesagt, die Frauen müssen in Frankreich auch besser begleitet werden. Also auch in der Vorsorge, in der Nachsorge und natürlich bei dem Eingriff selbst.
Ich habe es eben gesagt, dass in Deutschland soll eine Kommission, die eingesetzt worden ist, im April Vorschläge machen, wie Paragraph 218 möglicherweise überarbeitet werden kann, ob vielleicht das Thema Schwangerschaftsabbruch ganz rauskommt aus dem Strafgesetzbuch. Meinst du, Berlin schaut da schon so ein bisschen nach Paris?
Also meine persönliche Einschätzung ist ja, weil einfach nur deshalb, weil die französisch-deutschen Beziehungen so eng sind. Also wenn man jetzt mal absieht von derzeitigen Misstönen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Präsident Emmanuel Macron, aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich sind diese Beziehungen über Jahrzehnte so gewachsen und so verflochten, dass ich denke, man kommt gar nicht wirklich umhin und vor allem nicht, nachdem Frankreich mit diesem Verfassungsstatus jetzt so ein starkes Symbol, wie wir gerade schon besprochen haben, ausgesendet hat. Also ich denke, das wirkt sich auf alle Fälle auf die deutsche Seite auch aus.
Das wird auf jeden Fall spannend in den nächsten Wochen. Wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Danke, Christiane, nach Paris.
Gerne.
Ja, sollte sich die deutsche Bundesregierung, die Ampel, ein Beispiel daran nehmen, ein Recht auf Abbruch vielleicht sogar ins Grundgesetz? Wünscht ihr euch das auch? Das habe ich euch diesmal vor der Uni in Köln gefragt. Und die Antworten da waren zumindest recht eindeutig.
Hundertprozentig wäre das auch was für Deutschland. Ich finde das eigentlich den richtigen Schritt und ich finde, dass es auch eigentlich long due ist. Also wir müssten es schon viel länger jetzt eigentlich haben. Wenn in OPs Kind oder Mutter in Gefahr sind, dann wird ja auch immer erst die Mutter gerettet. Und dann geht es ja auch immer darum, dass die Mutter überlebt. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht bei Schwangerschaftsabbrüchen nicht auch schon sagen kann, ja, okay, es geht um den Zustand der Mutter, den psychischen und den physischen Zustand der Mutter. Das finde ich als selbstbestimmtes Recht sehr, sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man so vorangeht, ist es auf jeden Fall ein Vorbild für andere Länder, wenn man gerade auch die Debatten in den USA mitbekommt. Also
ich finde, da sollte vor allem, weil die Verfassung so häufig von Männern ja auch verfasst sind in den letzten Jahrhunderten, erstens das Frauenmitspracherecht bekommen und zweitens, dass eben jede Frau über ihren eigenen Körper entscheiden darf und dass das nicht irgendwie strafrechtlich verfolgt werden soll oder ähnliches.
Die Legalisierung für Schwangerschaftsabbrüche würde mir reichen, ob es in der Verfassung steht oder nicht, ist mir da egal.
Ich finde, es steht wirklich richtig gut, weil genau das wäre halt einfach wichtig als Zeichen für Frauen, dass sie ihren Körper mit dem halt entscheiden können. Strafgesetzbuch ist 150 Jahre alt, so eine kleine Reform wäre ganz wichtig in der Sache.
Was sich in Deutschland ändern soll, da soll eine Kommission Vorschläge vorlegen. Im April wird also wirklich spannend, was die Bundesregierung beim Abtreibungsrecht ändern will. Wir bleiben da mit einer Stunde Liebe dran. Schauen wir jetzt in ein anderes Nachbarland von Deutschland, nach Polen. Das polnische Abtreibungsrecht, das ist somit das restriktivste in Europa. Abtreibungen sind quasi verboten. Sie sind nur im Fall von Vergewaltigung oder Inzest erlaubt oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Nur dann und nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Die neue liberale Regierung von Donald Tusk, die hat zwar versprochen, das zu ändern, aber noch ist völlig unklar, ob alle Parteien der polnischen Regierung das da überhaupt mittragen. Und das ist ein Grund, warum tausende Schwangere aus Polen jedes Jahr ins Ausland gehen müssen, dort abtreiben. Wie viele tausend das genau sind, weiß niemand. In Deutschland hilft ihnen die NGO Tante Barbara. Auf Polnisch heißt die NGO Czercha Bacha. Und Anka aus dem Eine Stunde Liebe-Team hat mit Anne Fautsch gesprochen und sie gefragt, wie das Team dieser NGO konkret hilft.
Wir helfen den Menschen, eine Abtreibung zu bekommen. Das heißt, entweder nehmen sie die Pillen oder sie kommen hierher für einen operativen Eingriff, also nach Berlin. Und wir holen die Person ab, wir geben denen eine Unterkunft, wir gehen mit denen in die Klinik und übersetzen und sind quasi mit dabei.
Das heißt, von der Anfrage bis zur Abtreibung begleitet ihr die Person dann quasi komplett?
Ja, und quasi auch beraten mit der Person, was irgendwie am besten ist, was für ihre Situation am besten passt.
Wie organisiert ihr euch ganz konkret?
Wir sind eine queer-feministische Non-Binary-Gruppe, die vor allem pro-choice ist. Ich glaube, das ist so unsere Maxime. Wir sind 20 bis 25 Menschen, die ehrenamtlich das quasi tun. Und wir sind Teil von einem europaweiten Netzwerk, was zusammen mit anderen Gruppen aus Europa Abtreibungen organisiert. Und das geht dann über Polen hinaus. Und da kann man einfach viel besser miteinander agieren.
Was bedeutet dieses Netzwerk für euch? Weil also in Deutschland ist es ja so, dass man bis zur 14. Schwangerschaftswoche straffrei eine Abtreibung vornehmen lassen kann. Das sieht ja in anderen Ländern in Europa anders aus. Hilft euch das Netzwerk dann auch dahingehend, dass ihr Personen auch in andere Länder vermitteln könnt?
Ja, total. Also vor allem, was sogenannte Spätabbrüche angeht. Das heißt, alles, was quasi so nach der 14. Schwangerschaftswoche passiert. Und das betrifft dann vor allem die fötale Indikation, also das, was gerade in Polen als verfassungswidrig erklärt wurde. Weil in Deutschland sind Spätabbrüche auch nicht so einfach. Die sind sehr kompliziert zu organisieren und sehr teuer. Und da sind andere Länder wie zum Beispiel die UK oder die Niederlande flexibler, sodass es einfacher ist, Menschen dahin zu schicken zum Beispiel. Und das organisieren wir zusammen. Oder was jetzt ganz konkret Zusammenhalt und Solidarität angeht, unterstützen wir die Gruppen, die in Polen sind und gerade wirklich überflutet werden von Anrufen. Die unterstützen wir quasi alle gemeinsam. indem wir uns in Telefonschichten reinteilen und E-Mails beantworten. Also es ist quasi so ein sehr solidarisches Netzwerk.
Was sind das für Personen, die zu euch kommen mit Anfragen?
Es sind tatsächlich alle Personen, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also das geht von minderjährigen Jugendlichen los bis hin zu Menschen über 30, die auch schon Mütter sind. Das ist tatsächlich die größere Gruppe. Menschen, die schon ein oder mehrere Kinder haben und sich gegen ein weiteres entscheiden. Wir führen keine Statistiken über die Menschen, die zu uns kommen. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ganz wichtig zu wissen. Sie kommen aus allen sozialen Strata, aus Ballungszentren und aber auch aus umliegenden Dörfern. Also es ist, glaube ich, sehr breit gemischt.
Was sind Gründe für Schwangerschaftsabbrüche?
Das ist uns tatsächlich egal. Also wir sind, wie ich anfangs schon gesagt habe, pro-choice. Das heißt, die wirklich einzige wichtige Frage, die für uns Relevanz hat, ist, ob Menschen ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung haben sollten. Und die Antwort ist ja. Und damit ist egal, warum Menschen uns kontaktieren oder was ihre persönlichen Gründe sind für einen Abbruch.
Wie sieht das bei euch aus? Also wie erfahren Menschen üblicherweise von eurem Angebot, also dass Menschen sich von euch helfen lassen können?
Wir haben Facebook, wir haben eine Telefonnummer, wir sind über E-Mail erreichbar. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die man so übers Internet abdecken kann. Wir haben in Polen auch ganz viel geflyert, ganz viele Sticker verteilt. Wir haben ein informelles Netzwerk, was über Freunde und Familie von meinen KollegInnen betrieben wird. Das heißt, da wird auch ganz viel Wissen weitergetragen oder Informationen weitergetragen, sodass das schon, glaube ich, so teilweise auch Buschfunk ist oder Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir kriegen auch prophylaktische Anfragen, also Menschen, die einfach testen, ob unsere Nummer funktioniert. Wir kriegen viel Unterstützung auch, aber ja, vor allem irgendwie Frauen und andere schwangere Menschen, die verzweifelt sind, die frustriert sind und die unsere Unterstützung brauchen.
Jetzt unterstützt ihr die Menschen, die zu euch kommen, ja auch, was das ganze Medizinische angeht und was Unterkunft angeht und so. Du hast das ja eben auch erzählt. Wie finanziert ihr das Ganze?
Über Spenden. Genau, dieses europaweite Netzwerk ist dahingehend ganz gut, dass die britische Gruppe den Großteil der operativen Eingriffe für uns hier in Berlin finanziell übernimmt, bis auf einige Ausnahmen. Wir unterstützen alle Menschen, die uns kontaktieren und schicken niemanden auch nicht aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten weg. Das heißt, wir organisieren tatsächlich irgendwie alles Weitere und drumherum und finanzieren uns über Spenden, über Menschen, die Spenden für uns sammeln. Auch wichtig ist zu wissen, ist, dass wir nicht nur Abtreibung organisieren, sondern irgendwie auch Pillen nach Polen schicken, weil die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln oder zum Beispiel die Pille danach ist sehr eingeschränkt in Polen. Das heißt, wir machen auch schon noch mehr als das und brauchen deswegen eigentlich immer Spenden.
Anne Pfautsch von der NGO Tante Barbara. Das Team dieser Organisation, das hilft unter anderem Frauen aus Polen bei Abtreibung. Das Gespräch, das haben wir wiederholt. Ihr findet Tante Barbara im Netz auf Social Media. Es ist schon krass, muss man sagen, wie unterschiedlich geltendes Recht in Sachen Abbruch in Europa ist. Ich bin mega gespannt, was die Ampelregierung mit Paragraph 218 vorhat, ob vielleicht auch in Deutschland ja so eine Grundgesetzänderung in die Diskussion kommt. Wie gesagt, im April wissen wir da hoffentlich mehr und wir bleiben da auf jeden Fall auch dran. Wenn ihr tiefer ins Thema eintauchen wollt, scrollt mal durch die Eine Stunde Liebe Folgen. Ältere Folgen, da findet ihr zum Beispiel auch den Besuch einer Schwangerschaftskonfliktberatung. Packe ich euch auch in die Shownotes. So, Liebestagebuchzeit. Zuletzt hat euch Cleo von ihrer Trennung von Roman ja erzählt. Cleo und Roman, die waren ja echt lang ein Paar, fast 10 Jahre lang. Und ja, hier im Liebestagebuch hat sie auch oft davon erzählt, von der Beziehung mit Roman, auch wie sie die Beziehung dann irgendwann geöffnet haben. Nur letztes Jahr hat Roman dann Schluss gemacht, die Beziehung ist beendet und an der Trennung leidet Cleo bis heute. Und das liegt auch daran, dass sie die Trauer von sich so ein bisschen weggeschoben hat, sagt sie.
Ich habe das Gefühl, ich habe deshalb im letzten Jahr so richtig diese Trennung prokrastiniert. Ich habe mich dann quasi mit der Trennung emotional beschäftigen können, wann es wenn es gepasst hat. Und den Rest der Zeit habe ich es verdrängt, sozusagen. Ja, dass ich die Trauer oder das Auseinandersetzen mit der Trennung prokrastiniert habe, das habe ich tatsächlich in so Momenten gemerkt, wie ich sitze auf meinem Sofa und plötzlich höre ich einen Vogel so singen, wie ich den immer in der alten gemeinsamen Wohnung gehört habe und merke so, alles bricht plötzlich über mir ein. Und ich habe halt gemerkt, dass mein Nervenkostüm sehr dünn war in solchen Momenten. Also, dass ich eigentlich so vor mir selbst auf Eierschalen rumgelaufen bin und kaum hat mich was eben überraschenderweise an die Beziehung erinnert oder es war ein Lied oder irgendwas, was wir gemeinsam gern gegessen haben, dann kam das zurück und in manchen Momenten konnte ich es runterdrücken und in anderen dann gar nicht mehr. Aber vor allen Dingen halt, wenn ich dann in meine Heimatstadt gefahren bin, dann war quasi schon das Einfahren mit dem Zug, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin dünnhäutig und ich bin irgendwie nervös und so weiter und habe eigentlich gar keine Lust, mich mit den Erinnerungen auseinanderzusetzen. Manchmal war es okay, durch die alten Straßen zu fahren und die alten Orte zu sehen und manchmal habe ich mich einfach nur extrem einsam gefühlt. Mir fehlte gar nicht so sehr der Freundeskreis oder der Partner an sich, weil über die Dauer des Jahres in Fernbeziehungen hat sich schon das ein oder andere verschoben. Auf der einen Seite war es nicht so überraschend, dass wir uns getrennt haben, weil ich gemerkt habe, wie sich auch eine gewisse Distanz aufgebaut hat zueinander. Ich konnte sozusagen auch schon auf einen neuen sozialen Kreis zugreifen und das hat mich auch sehr aufgefangen. Ich habe noch nie so viel Hilfe, Mitgefühl, einfach Wärme und wirklich Freundschaft gespürt von allen Menschen um mich herum und von allen Menschen, die auch mit ihm und mir befreundet waren, wie in dieser Zeit. Also es hat mich einfach unglaublich beeindruckt, wie viele Leute helfen wollten, wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben, offene Ohren hatten von Leuten, denen wir am Herzen liegen und die mit uns leiden. Das war irgendwie auch schön. Ich glaube, es wird noch lange dauern, weil auch die Beziehung die längste war, die ich in meinem Leben geführt habe und auch die Nähe, die ich zu dieser Person hatte, die intensivste war nach meinen Eltern. Wir hatten einfach sehr viel Zeit, um zusammenzuwachsen und das so aufzulösen voneinander. Das ist halt eine Wunde von Kopf bis Fuß, die einmal komplett den ganzen Körper lang geht, da wo der andere an mir festgesessen hat. Und einfach weil er so viel Zeit hatte, sich in mir zu verwurzeln, denke ich, dass das einfach lange dauert, bis diese Spuren nicht mehr da sind. Ich denke, weil wir eine gewisse Tiefe der Vertrautheit miteinander erreicht haben, weil wir auch viele Dinge miteinander erlebt haben, allein auch die Entwicklung von einer monogamen in eine offene, in eine Poly-Beziehung hat uns sehr viel beigebracht. Ja, es hat so viel Zeit und so viel Tiefe erzeugt, dass halt diese Wunde auch einfach tief ist. Die Wunde ist noch nicht zugeheilt und das wird auch noch lange dauern. Aber ich weiß, dass ich auf einem guten Weg bin.
Danke fürs Teilen, Cleo. Sie trauert in bestimmten Momenten oder Gegenden noch ihrem langjährigen Partner Roman hinterher. Ja, und ich danke euch fürs Hören dieser Episode. Ich bin Till Opitz. Bleibt so liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.